Herzlich willkommen zu einer neuen Geschichte aus der digitalen Revolution. Mein Name ist Victoria.
Und mein Name ist Michael. Wir sprechen heute mit einem wahren Digitalpionier. Wer heute bei uns zu Gast ist?
Das erfährst du jetzt.
Ja, hallo, Clemens, du bist unser heutiger Gast in der 5. Folge, wie ich mittlerweile weiß, unseres neuen Podcasts Digitalpionier. Geschichten aus der digitalen Revolution. Und damit ist auch schon das Thema unseres heutigen Gesprächs dabei. Und aber wir starten sehr gerne mit der Frage, wie geht's dir, Clemens, heute?
Ja, zunächst einmal vielen herzlichen Dank für die Einladung. Mir geht es den Umständen entsprechend gut. Ich glaube, man muss das so ein bisschen betrachten, wie so die Lage in der Welt ist. Da haben wir ja einige Sachen, die gerade passieren. Da ist natürlich immer, denkt man sich, okay, eigentlich geht es einem in Österreich sehr, sehr gut. Mir persönlich geht es auch gut im Moment, einiges zu tun, beruflich, aber ich sage immer, besser zu viel als zu wenig. Und insofern kann ich mich nicht beschweren, danke.
Dann sind wir eh schon beim Stichwort, was machst du denn beruflich?
Genau, also ich habe eine Online-Marketing-Agentur und da ist im Prinzip in zwei Teile aufgeteilt. Das eine ist im Prinzip Kunden, die ich betreue, im Bereich eben Digital-Marketing. Und auf der anderen Seite habe ich eigene Projekte, eigene Plattformen, die ich selber ins Leben gerufen habe. Und genau, das ist so das, was ich mache. Also auf Kundenseite sind es vor allem Vorträge, Workshops und Strategien im Digitalmarketing. Bin auch an mehreren Universitäten Lehrbeauftragter. Und bei den eigenen Plattformen ist vor allem die Plattform guterzweck.at. Das ist eine der führenden Plattformen in Österreich im Bereich Nachhaltigkeit und sozialer Themen. Erreichen wir bis zu 25.000 Personen über unsere Website und Social Media und bieten eben ausgewählten Organisationen die Möglichkeit, sich vorzustellen. Und hat noch einen Online-Shop, den wir jetzt vor kurzem gelauncht haben. Und das zweite Projekt ist Pendulum.art. Das ist ein digitales Kunstprojekt auf Basis von NFTs und Algorithmen. Es ist sehr am Puls der Zeit, aber es ist eher so die Spielwiese zum Ausprobieren. Und sind zwei komplett unterschiedliche Bereiche, aber es macht mir total viel Spaß.
Okay, also ich hoffe, das ist okay, Michael, aber du musst uns jetzt mehr über dieses Pendulum.art erzählen, weil das weckt natürlich sofort mein Interesse.
Ich bin natürlich auch total gespannt.
Ja, also im Prinzip, vielleicht kurz zusammengefasst, das Thema NFTs, Non-Fungible Token, ist ja in der Medienwelt jetzt sehr, sehr präsent. Also im Prinzip, wenn man es vereinfacht erklären will, es gibt ja die Kryptowährungen, die sind fungible, also austauschbar. Ob ich jetzt zweimal einen halben Bitcoin bekomme oder einen oder fünfmal 0,2, ist im Prinzip genau das Gleiche. Bei Non-Fungible Tokens ist es im Prinzip so, dass es nicht austauschbar ist. Also ein Beispiel, was gern genannt wird, ist die Mona Lisa. Da gibt es ein Original und sehr, sehr viele Kopien. Und das ist im Prinzip bei Non-Fungible Tokens auch so, dass eben der Grund, warum viele Leute nicht verstehen, wie sein kann, dass Digitaldateien dafür horrende Beträge weggehen, wenn man sich eh selber sozusagen abspeichern kann. Es ist eben das, dass es auf der Blockchain nur das eine Original gibt, was mit einem Prinzip, einem mathematisch berechneten Code verifiziert wurde und alle anderen sind sozusagen die Kopien. Und das ist ein Thema, was ich mir jetzt seit einem halben, dreiviertel Jahr angeschaut habe und extrem spannend finde und gerade auch mit computergenerierter Kunst, so mit Algorithmen, was man da machen kann. Und so ist im Prinzip die Idee zu Pendulum Art entstanden. Und vielleicht noch ein bisschen im Detail, was Pendulum Art ist. Also im Prinzip ist es ein digitales Pendel, was sich auf der Website bewegt. Und das basiert auf der Chaos-Theorie. Das heißt, das Pendel startet jedes Mal an einem bisschen anderen Ort. Und dadurch entsteht jedes Mal ein einzigartiges Muster. Und wir haben auf der Website eine Limited Edition, aber man kann sich auch in Echtzeit sein eigenes Bild kreieren, die Farben auswählen, die Dicke der Linien und das komplett individualisieren. Und das Coole ist halt, dass wirklich jeder, der es macht, sein einzigartiges Bild bekommt. Und die Chaos-Theorie, vor allem bekannt aus dem Wetter, wo zum Beispiel ein Zentigrad-Unterschied innerhalb von ein paar Tagen den Unterschied macht zwischen Regenwetter und Sonnenschein. Und das fand ich immer einen sehr spannenden Ansatz, dass so ganz, ganz kleine Unterschiede am Anfang im Laufe der Zeit zu komplett anderen Auswirkungen führen. Und das haben wir jetzt versucht in diesem digitalen Kunstprojekt.
Ist ja auch bekannt unter dem Butterfly-Effekt. Ja.
Vollkommen richtig, genau. Das war immer die Frage, kann der Flügelschlag eines Schmetterlings einen Tornado auslösen, so ist es eben bildlich gesprochen. Und ich finde das sehr spannend, weil in der heutigen Zeit wollen die Leute immer genauer messen, tracken, selbst optimieren und so weiter und so fort. Aber es gibt immer noch Sachen, die man eben nicht vorhersagen kann oder berechnen kann. Und das finde ich halt extrem spannend. Dieses Pendel ist eine Möglichkeit.
Ja, wobei ich glaube, die Chaos-Theorie besagt mittlerweile, auch im Chaos ist Ordnung. Auch wenn es nicht sofort erkennbar ist, so gibt es doch eine Ordnung auch im Chaos, was ziemlich beruhigend ist, weil also für Leute, die halt gerne Ordnung haben.
Genau, wenn sie sagen, keine Ahnung, ich räume mein Zimmer nicht auf, da schaut es aus. In anderen schaut es genauso aus und dann ist die Ordnung wieder hergestellt im Großen.
Okay, und das bedeutet aber, diese Kunstwerke, die da entstehen, die sind ja unendlich, oder? Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe.
Also genau, also bei der Limited Edition ist so, das sind halt von uns sozusagen herausgegeben, die wir für schön erachten. Da sind aktuell 20 verfügbar, aber es wird maximal 100 Stück geben, nicht mehr. Und die sich die Menschen selber dann kreieren können, da ist einmal geplant, dass die nicht limitiert sind, weil wir jedem, der sich sozusagen da ausleben möchte, da die Möglichkeit bieten wollen. Das heißt, es wird eine Limited Edition geben von 100 Stück und eine derzeit unlimitierte Edition von Leuten selber.
Und was das Urheberrecht angeht, weil das ist ja ein großes Thema in dem Bereich, heißt es dann, diese Limited Editions, gut, die gehören euch und die verkauft ihr, schätze ich jetzt mal, aber diese Artworks, die Leute selbst generieren, die gehören dann ihnen oder die kaufen trotzdem nur die Rechte von euch und können es dann weiterverkaufen? Wie kann man sich das vorstellen?
Genau, sehr guter Punkt. Das ist auch immer unterschiedlich, weil es auch von Kunstwerk zu Kunstwerk, manche eben verkaufen nur die Rechte, manche sagen alles. Bei uns ist so, wenn man eben das Bild steht, dann kann man das uneingeschränkt nutzen, das heißt, sei es jetzt auf die eigene Website geben oder damit werben oder was man möchte. Und genauso ist es. Wir sind der Inhaber, solange bis jemand es von uns abkauft. Und das ist eben auch das Coole bei der Blockchain, dass man eben da ganz transparent nachsehen kann, wer hat es von wem abgekauft, in welchem Datum, zu welchem Preis. Und das ist eben eine sehr coole Sache. Also OpenSea ist eben der größte Marktplatz für NFTs. Und genau, da kann man das eben sehr gut nachvollziehen.
Ja, ich muss ja sagen, zu diesem ganzen Thema, ich bin ja noch relativ neu dabei im Sinne von, ich glaube, ich habe vor 4-5 Wochen zum ersten Mal eine Podcast-Episode tatsächlich dazu gehört und das hat sich so für mich eine komplett neue Welt ergeben, die ja anscheinend ja doch schon ein, zwei Jahre zumindest hier ist, die, soweit ich jetzt bisher herausfinden konnte, noch nicht perfekt ist. Also es dürfte wohl schon noch sehr viele Bugs und technische Probleme geben auf den verschiedenen Plattformen, in verschiedenen, ich weiß nicht, wie man es genau bezeichnet, aber Universen, Ländern, wie auch immer, diese Plattformen eben. Aber was eben auch aufkommen ist, ist diese OpenSea-Plattform, wo ja eigentlich quasi jeder auf diesen Marktplatz treten kann, richtig? Und dann gibt es noch andere, wo man nur eine gewisse Selektion von Künstlern oder Anbietern hat, wo es nicht so leicht ist, dass man da quasi seine eigenen NFTs anbietet.
Genau, vollkommen richtig. Also es gibt eben OpenSea sozusagen, ich sage jetzt einmal, das eBay für NFTs oder so, wenn man so möchte. Also da kann jeder, der eine Idee hat und die als NFT anbieten möchte, da tätig werden. Ein grundtechnisches Know-how sollte man haben. Also man braucht eine MetaMask-Wallet, dass man eben Ethereum, das ist so die Hauptkryptowährung, mit der bezahlt wird, gibt noch ein paar andere, erhalten kann und auch von dort aus versenden kann. Aber im Prinzip kann das jeder machen. Es gibt dann noch andere Plattformen, zum Beispiel Artblocks, das ist eine. Das ist, kann man sagen, da werden halt mehrere Künstler unter einem Namen vermarktet. Und da ist eben so, da gibt es auch die curated, also die kurierte Version. Da ist aktuell eine Bewerbungsliste, ich glaube, von 9 bis 12 Monate muss man warten, weil schon tausende Leute sich beworben haben. Und da wird man eben dann selektiert und ausgewählt und dann ist man eben dabei oder eben auch nicht.
Genau. Ich finde das eine total spannende Dynamik, dass man auf der einen Seite sagt, wir haben hier Technik oder digitale Technik auf sehr hohem Niveau und auf der anderen Seite Kunst und Kultur, wobei Künstler nicht unbedingt bekannt dafür sind, dass sie am aktuellen Stand der Technik sind, sondern manchmal noch immer mit Ölfarben malen, oder?
Definitiv. Und was ich auch spannend finde, eben, gibt auch jetzt die Künstler, die eigentlich klassische Künstler waren, die aber trotzdem dann die Bilder einscannen, digitalisieren und dann eben als NFT anbieten. Also ein Beispiel ist der Damien Hirst. Genau, der hat so gemacht, der hat The Currency ist sein Projekt auf OpenSea und das sind im Prinzip so Bilder mit Punkten. Und wenn man eben ein Bild von ihm abkauft, hat man, soweit ich weiß, 30 Tage Zeit. Und da muss man sich entscheiden, möchte man das Bild in physischer Form haben oder in digitaler Form und das jeweils andere wird zerstört. Und das finde ich halt extrem spannend, dass man halt so die Leute zum Denken anregt. Oder eben auch, es gibt auch die Möglichkeit, oder auch Künstler, die, wenn du ein digitales Bild denen abkaufst, gibt es ein echtes Zertifikat dazu geschickt oder auch das echte Bild oder irgendwie eine Statue dazu oder was auch immer. Das ist halt extrem, finde ich, für die Kreativität cool, dass man das eigentlich kombinieren kann, wie man möchte. Natürlich sind auch viele Projekte dabei, wo man jetzt sich fragen muss, ja, ist das jetzt unbedingt sinnvoll oder hat das die Welt gebraucht? Keine Frage. Aber ich würde sagen, dass so wie das Internet in den 90er Jahren, das ist halt der wilde Westen. Jeder probiert was, jeder versucht was. Und viele davon wird es eben in ein paar Jahren nicht mehr geben, das ist klar. Und ein paar große
werden sind, sind. Ist nicht Kommerz und Kunst ein sehr starkes Spannungsfeld? Sind die, die heute NFTs machen und auf den Markt bringen, sind das nicht die Glücksritter und auf dem Rücken der Künstler?
Quasi? Sehr gute Frage. Also du meinst im Prinzip, die im Goldrausch jetzt mitschwimmen und versuchen, da die Nuggets aus der Erde zu graben. Zum einen würde ich sagen ja, weil es viele gibt, die sich vorab wenig Gedanken machen und einfach, es gibt auch Leute, die haben, man kann natürlich auch neben Bildern auch Audiodateien und andere Sachen, also alles, was man digitalisieren kann, das NFT verkaufen. Und es wurde auch schon ein Furz auf der Blockchain verkauft. Ja? Also wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Und da fragt man sich halt, was dann die Leute da antreibt, das zu machen. Und es gibt natürlich extrem viele, die sagen, sie wollen halt einen schnellen Dollar oder einen schnellen Euro haben. Aber ich glaube halt, dass auch wenn es kurzfristig funktioniert, dass nicht die Projekte sind, die langfristig Erfolg haben werden. Weil auch in der NFT-Szene sind halt meistens sehr junge Leute, sehr technikaffine Leute, was hinter dem Projekt steht, schon auch eine Relevanz hat. Und in den meisten Fällen ist es nicht so wie in den Medien, dass man sieht, okay, das Bild wurde jetzt für so und so viele Millionen verkauft. In den meisten Fällen ist es wie bei allen anderen Sachen auch. Man muss sich eine Community aufbauen, man muss denen Mehrwert bieten und dann, wenn es Leute cool finden, dann kaufen sie auch was. Ich sehe NFTs deswegen für Künstler als riesengroße Chance, weil es eben die sogenannten Royalties gibt. Das heißt, als Künstler kann man festlegen, sozusagen sekundär und tertiär und so weiter, eine Gebühr, die man bekommt, wenn die Bilder weiterverkauft werden. In der klassischen Kunst ist so, wenn ich jetzt ein Künstler bin, ein Bild verkaufe für 1.000 Euro und dann in ein paar Jahren bin ich berühmt und das wird für 1 Million weiterverkauft, dann habe ich nichts davon. Und bei NFTs ist es eben so, da kann man eben eine Prozentgebühr festlegen, die liegt in der Regel zwischen 2,5% und 10%. Und die bekommt man immer bei jedem einzelnen Weiterverkauf. Das heißt, auch wenn ein Bild dann teurer weiterverkauft wird, tut man als ursprünglicher Künstler sozusagen mitschneiden. Und das finde ich halt für die Künstler an sich einen riesengroßen Vorteil. Und auch sozusagen die Möglichkeit, etwas zu verdienen und auch fair entlohnt zu werden. Das andere, was man dazu sagen muss, wenn es um Ethereum geht oder um andere Kryptowährungen, wenn man das in Euro umrechnet, sind das doch meistens sehr happige Beträge. Dazu muss man zum einen sagen, es gibt aktuell noch viele Gebühren, die abgezogen werden, damit das eben auf die Blockchain gestellt werden kann. Das sind nicht zu unterschätzen. Das können auch mal 100 Euro sein, sehr schnell. Und wenn man das eben abzieht und Steuern zahlt, wenn man es richtig macht, eben auch noch, dann bleibt am Ende auch nicht mehr so viel übrig. Aber was man dazu sagen muss, auch was die Kunstwerke betrifft, es gibt extrem viele Leute, die jung sind, die haben halt vor 5 Jahren, vor 8 Jahren sich mit Kryptowährungen eingedeckt, was lustig war. Und die sind jetzt einfach Multimillionäre, ja. Und für die ist halt, wenn die sagen, ich kaufe ein Bild für 10 Ether, das sind jetzt, keine Ahnung, ich sage jetzt einmal ungefähr Stand heute 25.000, 24.000 Euro, ist das für jemanden, der eben normal arbeiten geht, unfassbar viel Geld, ja. Aber für jemanden, der einfach sich vor 8 Jahren Spaß gemacht hat und sagt, ich probiere was aus, ist das nicht, das ist halt diese Verhältnismäßigkeit, ist halt in der realen Welt oft schwer nachzuvollziehen. Aber es gibt halt Leute, die zur richtigen Zeit drauf gesetzt haben und für die das einfach jetzt ein Spiegel ist. Ja.
Macht es auch Sinn, wenn man jetzt da was verkauft, also NFTs verkauft, habe ich schon mitbekommen, dass extrem viele Creator, Künstlerinnen auch ein bisschen dieses Problem haben, so dass sie ihren Kundinnen zuerst mal erklären müssen, wie sie das denn jetzt kaufen können, weil ich schätze mal, gut, wir haben jetzt diese Multimillionäre, also Bitcoin-Milliardäre, die extrem viel verdient haben mit Krypto, aber der Otto-Normalverbraucher unter uns, der kennt sich jetzt nicht unbedingt aus damit und weiß jetzt nicht unbedingt, was ist überhaupt diese Wallet, wie kaufe ich das, was ist dieses, wie mache ich ein Gebot, was brauche ich da alles dazu? Macht es dann Sinn, überhaupt diese Zielgruppe zu erreichen oder versuchst du die zu erreichen oder geht man dann sowieso auch nur in Richtung Werbung in diesem Bereich? Wie kann man dort überhaupt werben? Geht das?
Super Frage. Also ich sage jetzt einmal, die Leute, die nicht wissen, wie sie selber eine Metamask haben und so weiter, da, das ist nicht die Zielgruppe. Also man muss sagen, es gibt schon auf OpenSea und auf anderen Plattformen tausende, zehntausende Projekte, aber trotzdem haben 99,5%, würde ich mich trauen, der Bevölkerung noch nie was von NFTs gehört oder sich damit nicht beschäftigt. Ja. Das ist so wie halt Kryptowährungen vor einigen Jahren, das ist halt so voll exotisch. Jetzt ist es schon ein bisschen mehr im Mainstream angekommen und genauso wird es bei NFTs auch sein. Und was die Werbemöglichkeiten angeht, klassische Werbung in dem Sinne oder auch, sagen wir mal, modernere Werbeformen wie jetzt Facebook, Ads und so weiter, braucht man gar nicht versuchen, weil einfach die Zielgruppe zu spitz ist. Ja? Also die sind auch nicht auf Facebook unterwegs, ja? Die sind vor allem auf Twitter unterwegs, auf Discord unterwegs. Das heißt, was man eigentlich schauen muss, dass man Kooperationen mit anderen Künstlern vielleicht hinbekommt, gegenseitige Gewinnspiele oder auch auf den Plattformen, die haben oftmals Blogs, wenn man da irgendwie erwähnt werden kann, ist das natürlich genau dort, wo man die Leute erreicht. Und ich finde eigentlich die Zeit, Leute sich damit nicht beschäftigen, zu überzeugen oder darauf aufmerksam zu machen. Ich meine, kann man machen, klar, es gibt auch andere Podcasts, es gibt auch Blogs, die sich darum kümmern, das zur Aufgabe gemacht haben. Aber als Künstler selber ist das eigentlich eine verlorene Zeit, weil die Sammler selber sich auch untereinander sehr gut kennen. Und da wird halt geschaut, okay, was hat der gekauft und so weiter. Und bis das im Mainstream ankommt, also ich sage immer, die Zeit ist auf unserer Seite, ja. Also die Leute, die jetzt halt jung sind und aufwachsen, die kennen das nicht mehr anders und die werden damit aufwachsen, ja. Und das wird sich auch immer mehr durchsetzen. Auch was du eingangs angesprochen hast mit dem Metaverse, das ist sowieso noch ein eigenes Thema mit so Parallelwelten digitalen, wo halt die NFTs beim digitalen Grundstückskauf und anderen Sachen eben auch als Verifizierungsmethode eine sehr große Rolle spielen. Ich hoffe, es hat die Frage beantwortet.
Ich finde das total interessant, weil sich mir natürlich, du hast zuerst erzählt von einem Künstler, der sagt, du kannst dich entscheiden innerhalb einer gewissen Zeitspanne, willst du das Originalbild oder willst du das Digitale? Da geht es ja quasi auf der einen Seite um Nachhaltigkeit, bin mir nicht sicher, ob ich das jetzt richtig verwende, dieses Wort, also über einen Wert, der über eine lange Zeit ein Wert sein wird. Und auf der anderen Seite geht es tatsächlich einfach um Geld. Ja? Und wenn man sich also vor dieser Frage sieht, zerstöre ich jetzt das Originalbild oder die Blockchain, die da hinter diesen NFTs steht, wäre für mich die Antwort völlig klar. Ne? Du musst den NFT zerstören, weil das Bild, das wird immer schön da sein. Das kann man angreifen und auch wenn es keinen Strom mehr gibt, wird es einfach noch physisch da sein. Ist das nicht, gibt es da die Möglichkeit, das getrennt zu sehen, dieses Thema, oder ist es einfach immer mit Geld verbunden?
Ja, ich glaube, wenn man das Thema Nachhaltigkeit anspricht im Zuge mit NFTs, muss man auch sehr vorsichtig sein, weil es immer auch ein sehr heißes Eisen ist. Der Stromverbrauch und aktuell die Ressourcen, die für die Blockchain draufgehen, sind schon erheblich. Da gibt es ja immer in den Medien die berühmten Vergleiche, verbraucht so und so viel Strom wie das und das Land, ja. Da muss man eben auch schauen, zum einen, klar, wie gesagt, jedes System hat am Anfang seine Fehler und auch die Betreiber der Plattform sind natürlich und der Kryptowährungen vor allem, mit denen gehandelt wird, sind natürlich sehr, sehr bemüht, dass da die Ressourcen, die verbraucht werden, extrem runtergefahren werden, ja, weil klar ist, das Thema Klimaschutz ist global angekommen, ja, da muss man sich danach richten. Das zweite ist auch, dass das halt für die sonst nicht ökonomisch ist, ja, weil wenn jetzt jemand für ein Bild, was er hochlädt, $100-200 zahlen muss oder Euro zahlen muss, dann überlegt er sich das, okay, durch dieses Investment wirklich antun am Anfang und das ist halt auch eine gewisse Einstiegshürde für die Leute, ja. Was du angesprochen hast, das ist diese Spannungsfeld vielleicht von digitalen und physischer Kunst, ja, das regt halt die Leute zum Denken an. Natürlich kann man auf der anderen Seite sagen, wenn jetzt, keine Ahnung, das Haus oder die Wohnung abbrennt und das Bild weg ist, dann digital gibt es immer irgendwo dezentral gespeichert, ja. Und das ist halt immer, ja, die Frage, auf wen man dazugeht, würden das die Leute anders sehen, ja, und was dann halt wirklich wertvoller ist und was nicht. Und das finde ich halt extrem spannend, dass man das einfach aufwirft. Und klar, es geht am Ende des Tages auch um Geld, das ist gar keine Frage. Jeder versucht mit dem, was er tut, das Maximum rauszuholen. Und in der Kunst ist halt so, da gibt es halt nicht so viele Vergleiche. Ja. Wenn du eine Immobilie kaufst, kann man sagen, ähnliche Größe, ähnliche Lage, okay, da bewegen wir uns in dem Preisband von bis. Und bei der Kunst gibt es das nicht. Da gibt es Bilder, die schaue ich mir an, wo ich mir denke, da greife ich mir im Kopf, ja, und die werden für Zehntausende, Hunderttausende Dollar verkauft. Und dann gibt es andere Bilder, die finde ich total ästhetisch, total schön und die finden kaum Käufer. Ja. Und die Leute, die selber die Bilder kaufen, ich habe mich da natürlich auch in der Szene jetzt schon umgehört, vernetzt mit relevanten Ansprechpersonen, die sagen selber auch, es gibt natürlich die einen, die kaufen nur das, wo sie halt einen schnellen Flip machen können, also einfach heute kaufen und morgen wieder teurer weiterverkaufen, die gibt es auf jeden Fall. Aber bei vielen ist es so eine Mischung aus beiden. Die sagen, sie kaufen Sachen, die ihnen persönlich gefallen, aber sie schauen auch immer auf die ökonomische Seite, also wie aktiv ist die Community, wie viel wurde schon verkauft bisher, um einfach zu sagen, okay, ich möchte das Beste aus beiden Welten haben, ich möchte etwas Gewisses, Stabiles haben, was ich mir da einkaufe oder wenn man davon sprechen kann, natürlich gibt es bei NFTs auch sehr, sehr große Risiken, die ich nicht ausklammern möchte und das auch ehrlich ansprechen möchte. Aber auf der anderen Seite auch das Ästhetische. Und ich denke, das ist in der normalen Kunst, unter Anführungszeichen, nicht anders gewesen. Wenn man sich da anschaut, was da auch für Marketing-Schmähs gibt, dass zum Beispiel Galerien von den Künstlern selber die Bilder abkaufen und dann halt die dann durch in die Höhe treiben und so. Und irgendwann springen die ersten Leute auf und dann wird es zum Hype und so. Und das ist halt in der NFT-Szene gibt es, ja, das genauso.
Wenn die Zeit jetzt nur auf unserer Seite ist, für wen eignet sich es denn jetzt am besten, da einzusteigen? Sind es wirklich KünstlerInnen? Welche KünstlerInnen? Geht es da um visuelle Kunst, um MusikerInnen? Und wenn es keine KünstlerInnen sind, wie schaut es aus mit diesen Parallelprodukten von bestehenden Marken zum Beispiel oder eben auch, was wir, wenn wir jetzt wirklich in Richtung Metaversen, Paralleluniversen und so weiter gehen, für welche UnternehmerInnen oder Content-CreatorInnen oder Agenturen vielleicht auch ist jetzt der beste Zeitpunkt, um da umzuswitchen?
Also ich würde das sagen, dass sich damit beschäftigen sollte sich jeder, egal ob er Künstler ist, der jetzt vielleicht schon eine aktive Community hat auf Social Media und eben auch das Angebot erweitern möchte oder auch eine Agentur ist, für deren Kunden das interessant sein könnte, was du angesprochen hast, für Unternehmen, die da auch einsteigen. Oder eben vielleicht auch für Leute, die sagen, okay, sie haben ein bisschen Spielgeld übrig. Ich sage auch bewusst Spielgeld, weil man hat bei NFTs natürlich zwei Risiken. Das eine ist die Schwankung der Kryptowährungen, die doch nicht unbeträchtlich sind, ja. Und das zweite ist der Kunstmarkt. Die sind beides an sich betrachtet schon volatile Gebilde, weil auch wenn ich mir jetzt ein Kunstwerk im Dorotheum kaufe, heißt nicht, dass das wieder einen Käufer dafür findet, der es dann teurer abkauft. Und das in Kombination mit Kryptowährungen ist halt doppelt volatil, das muss man sich auch bewusst sein. Also wirklich nur mit dem Geld reingehen, wo man sagt, okay, das macht man uns auszuprobieren und niemals auf Kredit, sowieso schon gar nicht, und auch nur das reinstecken, was man auch bereit ist sozusagen zu verlieren oder wo man sagt, wenn es weg ist, dann tut es mir auch nicht weh. Auf Unternehmensseite ist es extrem spannend, weil zum Beispiel Adidas und andere Firmen schon angefangen haben, digitale Sneaker anzubieten, McDonald's einen digitalen Burger und so weiter. Und das ist auch für die Unternehmen unglaublich eigentlich, weil die brauchen den Schuh nicht mehr produzieren, nicht mehr verschiffen, keinen Zoll und nichts zahlen, sondern die haben einfach die digitale Datei. Und auch jetzt, so kurios es sich anhört, das ist auch ein Beitrag zur Nachhaltigkeit, weil wenn man sich anschaut, Statussymbole, das war früher vielleicht der dicke Mercedes oder die Rolex-Uhr oder was auch immer. Und jetzt sagen die Leute halt, ich habe eine Kryptobank oder ich habe irgendein cooles Bild und nehmen es als Profilbild auf Social Media und geben dadurch an. Und man kann danach schauen, aha, gehört das wirklich der Person und kann das eben nachvollziehen. Und das ist halt eine Sache, die extrem auch zur Nachhaltigkeit beitragen kann, weil diese Güter nicht mehr physisch produziert werden müssen, sondern einfach nur noch digital da sind. Das heißt, bei allem, wo man sagt, Energieverbrauch und Ressourcen, keine Frage, aber man soll doch nicht unterschätzen, was für Ressourcen und Energie verbraucht wird bei normalen Produkten, in Logistikketten und so weiter. Also das ist sehr, sehr interessant. Und die Angeberei, die es früher gegeben hat, offline geht natürlich online genauso weit.
Aber das ist besonders faszinierend. Ich habe da auch letztens wirklich mit jemandem gesprochen gesagt, ja, da gibt es eben diese digitalen Produkte, die du auch eben erwähnt hast, eben sei es jetzt wirklich Outfits oder dass man auch sagt, zu echten Gucci-Bag bekomme ich dann automatisch noch meine digitale Gucci-Bag dazu. Und die Frage war, ja, was bringt mir das jetzt, wenn ich diese Datei am Computer habe? Also, was bringt mir das jetzt? Das sieht ja keiner, ich sitze ja nur zu Hause damit. Ja, und das ist jetzt eben die Frage, tue ich das wirklich oder bin ich jetzt da nicht dann noch viel öfter sichtbar? Weil durch das, dass das ja gespeichert ist auf der Blockchain in dem Fall, sieht ja quasi jeder, dass dieses Item jetzt mir gehört. Und vielleicht ist dann diese Visibility ja nochmal höher, als wenn ich jetzt nur mit meiner echten Tasche auf der Straße gehe, dann sehen mich ja nur die Leute, die um mich rundherum sind und denen ist wahrscheinlich ja egal, gut, wahrscheinlich digital auch egal, aber trotzdem habe ich von der Möglichkeit her eigentlich mehr Visibility, wenn ich online mit dem Gegenstand unterwegs bin, als ich das im echten Leben bin. Also ich finde das total faszinierend, dass eben diese, wie du sagst, unter Anführungszeichen Angeberei, Statussymbole und so weiter, dass die eben da auch online total einen großen Stellenwert haben.
Vollkommen richtig. Schau dir an, jetzt die Corona-Pandemie, die Leute, die sich die Markenklamotten gekauft haben mit tollen Autos, tollen Uhren, haben es niemandem herzeigen können. Die sind zu Hause gesessen, entweder in Quarantäne oder man konnte eh nicht nirgendwo hingehen. Und wenn du jetzt denkst, die nehmen das als Social-Media-Profilbild oder posten das oder sagen, hey, ich habe mir das gekauft, ich habe mir das leisten können, dann sehen das digital viel mehr Leute, vor allem gleichzeitig, als wenn die einfach zu Hause sitzen und sagen, okay, eigentlich wollte ich da der Coole sein in der Gruppe, aber ich kann damit nicht angehen. Ja? Und das ist halt, ich muss sagen, auch für mich, der digital sehr, sehr beruflich viel unterwegs ist, ich habe am Anfang schon den Kopf gegriffen und mir gedacht, okay, was kommt da jetzt wieder um die Ecke? Aber wenn man es eigentlich durchdenkt, ist es vollkommen klar, die Welt wird immer digitaler und wenn ich da ein Statussymbol habe, dann und die jungen Leute damit aufwachsen, dann sieht das jeder und eben die Sichtbarkeit und auch die Glaubwürdigkeit und alles ist viel größer, ja, weil bei der Blockchain kannst du nachschauen, wem gehört das. Die Rolex kann doch immer
gefährlich sein. Ja, wobei ich glaube, da gibt es auch Grenzen. Also wenn ich mir jetzt überlege, ich bin ein Oligarch im Moment und meine Yacht wurde in Italien konfisziert, wünsche ich mir vielleicht, dass ich auch lieber eine digitale Yacht hätte, die ich mal irgendwo einstecken kann und dann in die Malediven transferieren kann. Aber ich glaube, da macht es keinen Sinn mehr, oder? Bei einer Yacht.
Nein, also wie gesagt, also ich glaube noch nicht, dass es ist, dass jetzt alle nur noch digitale Güter kaufen werden. Klar, also die klassischen Sachen, die sich bewährt haben und die auch früher funktioniert haben, die wird es immer noch geben. Aber es ist einfach eine spannende Erweiterung und etwas, was in dem Sinne neu ist, weil digitale Statussymbole, digitale Güter in dem Sinne als Dateien einfach, hat es davor nicht gegeben. Und wenn man sich die Blockchain anschaut, ist ja der Kunstbereich nur ein Ausschnitt oder ein kleines Bild. Es gibt ja auch, keine Ahnung, Register, Grundbuchregister zum Beispiel, oder es gibt so Überlegungen, das muss man sich dann überlegen, ob man Wahlen über die Blockchain abhält und so weiter. Das heißt, die Anwendungsfälle sind ja riesengroß. Und der Kunstbereich ist halt einer, nur ein ganz kleiner Teil, aber auch einer, wo man es eben am schnellsten sieht, weil es einer der ersten Anwendungsformen ist, wo es eben um Authentizität geht. Ja, früher hast du in Dorotheum ein Bild gekauft und hast das Zertifikat bekommen. Aber jemand hat sagen können, okay, wer sagt mir, dass das wirklich echt ist oder dass es nicht gefaked ist? Und jetzt auf der Blockchain ist das halt dezentral und
man kann es wobei, nachschauen. Also ich frage mich da immer, was sagt der Leonardo da Vinci dazu? Ja? Also was würde der dazu sagen, dass jetzt seine Mona Lisa möglicherweise mit so einem digitalen Zertifikat einer Blockchain versehen wird und im Louvre als Besitzer geben dann möglicherweise Kopien aus? Würde der das toll finden, glaubst du, der Leonardo?
Sehr gute Frage. Ich meine, so ein ähnliches Beispiel hatten wir schon. Also wenn du da anschaust, im Belvedere der Kuss, der wurde ja jetzt als NFT oder wird als NFT verkauft. Es sind 10.000 Teile aufgeteilt worden, abgescannt worden und man kann sich jedes Teil eben kaufen. Und ich finde ehrlicherweise, der künstlerische Wert bei solchen Ideen ist gleich null oder gegen null gehend, ja, weil das kann man jetzt eigentlich mit jedem Bild anfangen und sagen, okay, man scannt es ab und verkauft das NFT in Einzelteilen. Aus Marketing-Sicht ist es extrem gut und ich finde es auch grundsätzlich nicht schlecht, weil es einfach dem Thema NFTs in der Öffentlichkeit einen extremen Wahrnehmungsschub gegeben hat. Ja, das war in der Zeit im Bild, das war in den Nachrichtensendungen. Und aus Marketing-Sicht, aus PR-Sicht, das muss man immer unterscheiden. Ja, was bringt dem Museum Geld? Ist auch legitim, wenn man sagt, man möchte damit Geld verdienen. Aber künstlerisch, das sollte man immer getrennt betrachten. Es gibt auch, wie gesagt, Projekte, die ich künstlerisch total toll finde, aber die halt sich nicht verkaufen, aus welchem Grund auch immer, weil vielleicht die Leute selber nicht das Marketing betreiben können oder wollen oder wie auch immer. Und dann gibt es eben die Sachen, die super, super laufen, aber halt künstlerisch, naja, fragwürdig sind. Und was der Leonardo sagen würde, ja, weiß ich jetzt nicht. Er würde auf jeden Fall ganz schön schauen, glaube ich. Also, das auf jeden Fall.
Ja, es ist auf jeden Fall eine großartige neue Welt für eine im Moment noch sehr spitze Zielgruppe, wie du das schon formuliert hast. Abgesehen von diesem Thema, was beschäftigt dich noch? Digital gesehen?
Ja, digital gesehen eben, das war jetzt das Pendulum Art, was wir jetzt besprochen haben, oder wo ich halt in dem Bereich tätig bin. Abseits davon schon seit einigen Jahren auch sehr stark das Thema Nachhaltigkeit. Das war eben guter Zweck AT, die Plattform, die habe ich 2017 ins Leben gerufen, ursprünglich einfach als Hobby, weil mich Nachhaltigkeit, soziale Themen interessiert haben und auch irgendwie Menschen Informationen da zurückzugeben oder halt mein Know-how da irgendwie weiterzugeben. Und ich habe mich online ganz gut ausgekannt und habe mir gedacht, okay, dann mache ich selber. Und das ist eben in den letzten Jahren immer weiter gewachsen, mittlerweile eben bis zu 25.000 Personen, die mich erreichen. Und es wächst jedes Jahr um einige Tausend. Also schaut ganz gut aus. Und das ist jetzt von einem Hobbyprojekt ganz am Anfang eigentlich zu einer Plattform geworden, die eben auch für Unternehmen oder für Organisationen interessant ist, von der Zielgruppe her und von der Reichweite her.
Hm. Also machst du da auch Community-Arbeit zu dieser Webseite?
Genau, also im Prinzip, was wir haben den Blog auf der Website und wir haben die Social-Media-Kanäle, das sind wir vor allem auf Facebook, Instagram, LinkedIn und Twitter, sind so die vier Hauptkanäle oder Hauptplattformen, wo wir unterwegs sind. Und natürlich ist es sehr zeitintensiv, aber es gehört auch dazu, eben Community-Management, die Leute bei Laune halten, sei es jetzt neue oder relevante Beiträge posten oder auch, wenn sie Fragen haben, darauf einzugehen und so weiter. Es ist sehr zeitintensiv, aber es macht mir definitiv Spaß und es ist vor allem auch sehr erfüllend, wenn man weiß, man hat eine Plattform oder man kann etwas machen, was sowohl jetzt mit einer gewissen Reichweite auch finanziell interessant wird, auch für die Unternehmen, also sich da eben vorzustellen und auch für den Plattformbetreiber sozusagen für mich, um das langfristig machen zu können und gleichzeitig aber auch einen sozialen Mehrwert hat, ja, weil es gibt extrem viele Leute, die halt irgendwelche Abzockerprodukte oder irgendwelche anderen Sachen verkaufen. Und es hat mich nie interessiert. Und mit der Plattform hat es halt eben Jahre gedauert, bis man sich diese Community aufbaut. Aber es ist definitiv der langfristigere und auch, wenn man so sagen will, der nachhaltigere Weg.
Jetzt hast du ja zu Beginn gesagt, diese zwei Projekte hast du, aber du bist auch als Betreiber einer Agentur tätig, richtig? Das heißt, du betreust zusätzlich auch noch Kundinnen. In welchen Bereichen ist das?
Mhm. Genau, also die Kunden, die ich betreue, das ist sehr vielfältig. Das geht von der Immobilienbranche bis hin zu bekannteren Marken. Hatte ich schon als Kunden wie Landwirtschaftskammer Österreich, Willhaben, WWF Österreich und einige mehr. Und im Prinzip ist es so, dass meine Agentur das Dach ist über guter Zweck, über Pendulum Art und eben auch über meine Agenturtätigkeiten, was die Beratung angeht. Und je nachdem, was eben der Kunde braucht, bekommt man dann eben ein maßgeschneidertes Paket. Ja, das kann eine Beratung sein, das kann ein Strategiepaper sein, das kann eben die Vorstellung im Bereich der Nachhaltigkeit sein, wenn das relevant ist, über guter Zweck. Was jetzt auch interessanterweise kommt, ist, das sind Unternehmen oder Projekte, die Consulting im Bereich NFTs wollen, weil sie selber ein Projekt haben, wo sie da einsteigen wollen und sagen, okay, welche Stolper fallen, was sollte man da vermeiden, worauf sollte man da aufpassen. Und ich habe das alles selber sehr, sehr mühsam gemacht und auch viele Fehler selber gemacht und mich freut das natürlich auch immer, wenn ich da mein Know-how oder meine Erfahrungen eben auch weitergeben kann.
Mhm. Und genau, für alle, die jetzt vielleicht sagen, okay, spannend, ich habe jetzt zwar nur die Hälfte verstanden in dieser Podcast-Episode, aber grundsätzlich sollte man sich das vielleicht mal anschauen. Was sind so wirklich die Anlaufpunkte, natürlich abgesehen von der Beratung bei dir, wo kann man sich hinorientieren und wo kriegt man Informationen über dieses Thema?
Das Thema NFTs meinst du jetzt?
Mhm.
Ja. Also wer definitiv ein Vorreiter ist, ist der Gary Vee, also Gary Vaynerchuk heißt der. Das ist ein Online-Marketing-Guru aus Amerika, kann man sagen.
Der ist der Wahnsinn. Wieso weiß der immer alles als erstes?
Ja, der ist bei extrem vielen Trends vorne dabei. Der hat ganz am Anfang begonnen, von seinem Vater hat, glaube ich, ein Weingeschäft gehabt, wo er dann angefangen hat, YouTube-Videos, einer der ersten zu produzieren mit Live-Tastings. Ist dann komplett in die Online-Szene gerückt und hat jetzt eine riesengroße Media-Agentur in Amerika und betreut da riesengroße Kunden. Und ist auch, was Trends angeht, sehr früh dabei. Also den auf YouTube, da findet man immer spannende Informationen. Wenn es generell ums Thema Digitalisierung geht oder auch so digitale Trends, jetzt auch vielleicht abseits von Marketing, aber generell, da gibt es den Lex Friedman, heißt der, hat auch einen Podcast. Da geht es aber sehr, sehr breit, teilweise um gesellschaftliche Themen, teilweise um technologische Neuerungen. Das finde ich auch ganz spannend. So als, der hat auch so einen Podcast, aber auch in Kombination mit Videoaufnahmen also auf YouTube. Das sind so die Sachen. Sonst einfach googeln. Also es klingt jetzt vielleicht ein bisschen banal, aber wenn man ein Problem hat oder wenn man sich eine Frage stellt, dann ist es ganz, ganz, ganz selten der Fall, dass man der Erste ist, der diese Frage hat. Also von 100 Fragen sind 99,9 wurden schon mal von irgendjemandem gestellt oder hat irgendjemand schon mal die Idee gehabt, das in diese oder jene Richtung einmal zu machen. Und deswegen ist das auch immer ein sehr, sehr guter Tipp oder Begleiter, wenn man was wissen will. Man kann sich eigentlich so viel selber auch schon aneignen und selber recherchieren. Dass ich glaube, oft ist es so, dass die Leute, die sagen, ich finde die Informationen nicht oder ich weiß nicht, wie das geht, dass es in vielen Fällen auch Faulheit ist oder dass man einen schnellen Weg sucht und nicht sich die Mühe machen will, das sich einfach selber hinzusetzen und zu recherchieren. Ist so mein Eindruck. Aber das sind so die Sachen, wenn es ums Thema NFTs geht, die ich als Anlaufstelle empfehlen würde.
Michael, magst du vielleicht zum Abschluss noch unsere Lieblingsfrage stellen?
Oh je, jetzt kommt's.
Ja. Du wachst auf und es gibt kein Internet mehr. Was machst du?
Wenn ich gerade aufwache?
Naja, du wachst auf und es ist vorbei. Internet ist Geschichte, es gibt es einfach nicht mehr. Es gibt keinen Internetzugang mehr. Wie würde das dein Leben beeinflussen?
Ich habe die Frage, wenn du sagst, was machst du jetzt, wenn du sofort aufwachst, dann ich gehe ins Badezimmer oder mal aufs WC und denke mir, okay, was mache ich jetzt als Nächstes?
Soweit noch kein Problem, aber dann.
Ich glaube einfach, ich hätte persönlich ein riesengroßes Thema, weil natürlich meine Agentur im Online-Marketing auf digitalen Kanälen basiert. Und ich glaube, ehrlicherweise, wenn das Internet nicht geht, dann hätten wir andere Sorgen als das. Und da würde ich schauen, dass ich irgendwo in Sicherheit komme oder irgendwie mit der, wo nichts ist, wenn man sich überlegt. Das ist wirklich heftig, ja, wenn man sich überlegt, wie viele Unternehmen gibt es, die aufs Internet basiert sind. Ja, die ganzen IT-Konzerne in Amerika oder auch in Asien. Und wie viele Unternehmen gibt es, die auf deren Software oder auf deren Plattformen aufbauen, ja, die vielleicht zum Beispiel nur Spiele-Apps für Facebook entwickeln, ja, und so weiter und so fort. Also ich glaube, wenn es die nicht mehr gibt und auch die Unternehmen, die dann in diese ganzen Digitalkonzerne investiert sind, ja, die werden dann auch sozusagen das Geld futsch. Ja. Das heißt, ich glaube, wenn das wäre, dann würde ich mal schauen, wo ich eine sichere Höhle finde und mich verstecken kann und hoffe, dass das Internet bald wieder funktioniert. Ich meine, wenn es kurzfristig ausfällt, kurzfristig kann es ja immer passieren. Also, keine Ahnung, es gibt ja zum Beispiel auch Sonnenstürme, die dazu führen können, dass das Internet oder Satelliten ausfallen. Das ist ein reales Risiko, das kann passieren. Aber wenn es jetzt wirklich über einen langen Zeitraum ausfällt, ich glaube, dann haben wir...
Ja, danke. Die Höhle finde ich gut. Ich hoffe, sie hat viel Platz, weil ich glaube, viele Menschen würden sich dann in Sicherheit bringen wollen, wenn das Internet ausfällt. Aber ich glaube, es ist ein gutes Gedankenexperiment, sich zu überlegen, Digitalisierung ist nicht gleich Internet, sondern gibt es natürlich auch andere, noch nicht am Internet angeschlossene digitale Assets. Und das erste Mal, wie wir die Frage gestellt haben, haben wir kurze Sprachlosigkeit bekommen als Antwort.
Aber ich finde es schön, dass egal wie oft wir diese Frage noch stellen, wir trotzdem jetzt immer unterschiedliche Antworten kriegen.
Ja.
Also
schon spannend. Aber die Höhle ist neu, ja.
Die Höhle ist neu.
Okay, was haben die anderen gesagt? Eine Insel?
Da musst du die anderen Episoden anhören.
Genau.
Okay, voll gern. Okay.
Cliffhanger, ja. Super.
Cliffhanger. Cool.
Ja, dann herzlichen Dank, Clemens, für das heutige Gespräch. Es war sehr anregend. Du warst ein sehr, sehr, sehr guter Gesprächspartner. Du hast viel geredet. Das ist wirklich großartig. Ich bedanke mich da an dieser Stelle sehr herzlich. Und wer weiß, vielleicht laden wir dich wieder ein, wenn der nächste Trend kommt oder NFTs im Mainstream angekommen sind, um darüber zu plaudern, was du damals in dieser einen ersten Folge über NFTs gesagt hast. Und dann werden wir sehen, ob du prophetische Fähigkeiten hast oder ob das in 10 Jahren keiner mehr weiß, was NFTs waren.
Super, danke für die Einladung.
Danke dir.
Baba. Wow, also meine Festplatte ist voll.
Was für eine Folge.
Wie hat dir diese Folge gefallen? Wir sind gespannt auf dein Feedback.
Du feierst Digitalisierung genauso wie wir? Dann hole dir jetzt dein exklusives Digioneers T-Shirt auf www.digioneers.com.
Wir würden uns freuen, wenn du auch nächste Woche wieder mit dabei bist.
Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal und gib Acht auf dich.
Baba.